Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist heute unsere 36. Sitzung und wir beschäftigen uns insbesondere mit der Frage, ob es sich tatsächlich bei der Impfung um ein Teufelszeug handelt. Damit bin ich ja zitiert worden mit diesem Statement und jetzt wollen wir der Sache noch mal genauer nachgehen. Wir haben auch ansonsten viel zu berichten. Wir hatten gestern die Gründung einer politischen Partei, inspiriert von unserer Partei, also von der von Dr. Rainer Fühmich, Frau Professor Kämmerer und Herrn Professor Schwab gegründeten Partei Team Freiheit, die ja sozusagen politische Debattenräume eröffnen möchte. Und gestern ist es uns geglückt mit Unterstützung und unter dem Schutz der Polizei, nachdem wir in der Woche davor einige Missverständnisse mit der Polizei hatten. Jedenfalls, da werden wir Näheres berichten. Corona-Ausschuss ist, denke ich, bekannt, ist ja im Juli letzten Jahres gegründet worden von 4 Rechtsanwälten. 3 sind wir heute hier. Da, Antonia Fischer, Dr. Rainer Fühmich, mein Name ist Viviane Fischer und wir vermissen im Moment Dr. Justus Hoffmann. Er existiert, er ist real, er ist auch weiter bei uns, nur ist er im Moment so busy mit, sagen wir mal, den Musterklagen und sonstigen Dingen, an denen wir dran sind, dass er das terminlich gerade nicht einrichten kann. Er wird in Kürze wieder bei uns auftauchen und wir sind in ständigem Kontakt. Ja. Rainer, ja. Du wirst ein bisschen was sagen, was uns heute genauer erwartet.
Ja, wir haben gestern in der Bar Scotch and Sofa, als wir zur Festigung und zum Schutz der Demokratie eine weitere Team-Freiheit-Partei geholfen haben zu gründen, hatten wir besondere Gäste, nämlich Tamir Turgal. How do you pronounce your name? Tamir? Or Tamir Turgal. Er ist ein israelischer Anwalt, hochspezialisiert auf Medizinrecht, insbesondere im Zusammenhang mit Fragen der Impfungen. Er hat auch noch einen anderen Job, ist auch in der IT-Industrie unterwegs. Und seine Assistentin Shirley, die ist Mitglied der israelischen Army, die hat auch eine eigene Meinung. Man glaubt es nicht, aber Frauen haben tatsächlich eine eigene Meinung manchmal. Und die kann heute uns sicherlich auch noch ein paar vernünftige Sachen erzählen. Wir wollen heute uns mit den Impfungen beschäftigen, mit der Frage, sind das überhaupt Impfungen oder sind das vielleicht doch genetische Experimente. Da haben wir noch einige Gäste, die dazu was sagen können. Insbesondere haben wir Herrn Dieter Lange. Wir haben Professor Dolores Cahill und wir werden später auch noch ein bisschen was weiter Medizinisches besprechen, nämlich die Frage, die schon mal angeklungen ist, wird hier vielleicht mit Angst oder mit Panik als Werkzeug seitens der Politik gearbeitet, um die Bevölkerung zu Dingen zu veranlassen, die sie unter normalen Umständen ohne Panik nicht machen würde. Wir haben dann auch noch Professor Max Otte, der noch mal was zur wirtschaftlichen Situation sagen wird. Das passt zu einer hochbrisanten, ganz neuen Entscheidung des Amtsgerichts Weimar, die am 11.01. verkündet wurde. Da werden wir auch noch ein paar Worte zu verlieren. Aber wir wollten anfangen mit den sogenannten Impfschäden, also mit den Folgen, die aus den Impfungen jetzt schon bekannt erwachsen sind. Wir wissen, dass in Norwegen nach der Impfung 23 Menschen in einem Altersheim gestorben sind. Hier in Deutschland wird das aus vielen Altersheimen ebenfalls berichtet. Irgendwas war jetzt gerade mit 10 Toten irgendwo in Süddeutschland, glaube ich. Natürlich versucht man jetzt als derjenige, der versucht hat, die Impfung als was ganz Tolles zu pushen, zu erklären, dass die Impfungen, obwohl der Kausalzusammenhang quasi unübersehbar ist, dass die Impfungen es nicht waren. Also man müsste sagen, gleiches Recht für alle. Wenn schon alles das, was jemals positiv getestet wurde und dann vom Bus überfahren wurde, als Covid-Toter gewertet wird, dann muss ja wohl erst recht jeder, der nachdem er geimpft worden ist, an den Nebenfolgen stirbt oder gar oder wenigstens erhebliche Probleme hat, der muss dann auch an den Impfungen erkrankt oder verstorben gelten. Aber das ist eine Diskussion, die wird später geführt werden müssen. Wir wollen jetzt nochmal oder erstmals auf die Nebenfolgen gucken, wie sie nicht sehr häufig berichtet wurden, weil die Mainstream-Medien das versuchen zu verheimlichen, damit die Leute nicht noch mehr gegen die Impfungen eingestellt sind. Aber sie sind auf den alternativen Medien, also da, wo man wirklich Informationen bekommt, da sind sie zu finden. Ja, Stefan, kannst du das abspielen? Okay. Können wir das jetzt auch?
My name is John Skelton and I'm very real. And unfortunately, this is also very real. I didn't know what else to do other than to just come on live and show everybody what my body is going through at all wakening hours of my day. I didn't ask for this. And how do you just wake up one day and your whole world is wrong and it's upside down and no one helps you is beyond me. And I can't make sense of it.
Ja, also es ist der blanke Horror. Also das möchte man sich gar nicht vorstellen, also in was für einem Zustand man da, sich die Menschen da befinden und auch natürlich ganz schwer die Frage, ob das tatsächlich jemals wieder weggeht. Also es ist jetzt, denke ich, nicht final geklärt, ob es eine direkte, das wird wahrscheinlich in der medizinischen Begutachtung dann erforderlich sein, zu gucken, ob das tatsächlich kausal damit zusammenhängt. Aber natürlich ist es so, wenn jemand nach einer Impfung sich in einem solchen Zustand befindet, ist ja schon eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich da auch eine Verbindung hat. Und was wir hören aus Heimen, das ist, dass die Leute tatsächlich auch Muskeltremor bekommen. Das würde ja in so eine Richtung gehen. Es gibt auch schon Theorien von verschiedenen Wissenschaftlern, mit denen wir im engen Austausch sind, warum das möglicherweise so sein könnte. Also da werden wir uns auch noch mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Vielleicht kann Dolores Cahill uns nachher auch was dazu schon mal sagen, ob sie dazu schon Überlegungen angestellt hat. Jetzt, wir...
Lass uns erst den medizinischen Teil abfragen. Dolores, what do you think, why did this happen? Why do we have these adverse reactions? Is this normal? Does this happen all the time with vaccinations? Or is this unusual? Could it maybe have something to do with this special... some people say it's not even a vaccination. It's a genetic experiment. What do you think?
Yeah, so it doesn't really meet the criteria, but I suppose there are three waves of adverse events, right? There's the adverse events, which is more or less like anaphylaxis in the first week. Then these vaccines shouldn't be given in a second dose, you know? So I know they're planned a lot of them for two vaccinations, but the real adverse events will happen. Whatever the mRNA is in the vaccine, that when the person comes across that, it could be in February, March 2021 or in a year later, that would be when in the animal studies, maybe 20%, 50% or all of the animals died. So I'm also saying that people over 80 who get these, between the combination of the first adverse events, which is about 2.5% in some vaccines, one in 40 people have... adverse events where they are not able to function or work or live life normally. For the second vaccination, it could be one in 10. But for the over 80-year-olds or 75-year-olds, I would think that about 80% of them will have life-limiting adverse events or die when they come across the mRNA again. And for others, it's hard to know. It could be half of the people will be severely. And what it does is, this gene therapy or medical device is actually setting up an autoimmune disease chronically. That's what it's setting up. So it's a bit like injecting people with peanuts, or, you know, but they don't know what it is. And then you come across something and then you go into your adverse events. And the adverse events is you start this, it's anaphylaxis first, the first wave, anaphylaxis allergic reaction, the second wave. But the third reaction, when you come across whatever the mRNA is against, you have stimulated your immune system to have a low-grade autoimmune disease, not immunity, but to yourself, because the mRNA is expressing a viral protein. You make yourself a genetically modified organism. So the immune system is meant to push the viruses out or the bacteria, but you actually see it in your body, in your cells. The autoimmune disease is attacking yourself, low-grade. When you come across the virus with, say, February, March, that stimulates the immune system to get rid of the virus. But then it suddenly sees that you have viral proteins in your cells and in your organs. Your immune system attacks your own organs. You then, after about a week of that, go into organ failure. because your immune system is killing your own organs, and those patients will present as sepsis initially for another week or two, and then will die from organ failure. And why the elderly die is that if you have one or two comorbidities, the energy that the immune system requires to boost your immune system will make them very tired and exhausted. And then they just don't have the capacity, if they have underlying conditions, for the immune system. Well, you know, normally, because this mRNA is in every cell of their body, it's almost unstoppable, because each time they destroy, we'll say, the heart or the spleen or the lungs or the liver, the mRNA is expressing the protein in every cell. So the, just as a solution, what we urgently need is a repository of like every one in 100 or one in 200 files that are injected, especially into the elderly in the care homes. They need to be stored in a biorepository of the vaccine vials randomly, so that when the people start to die, we can actually see what is in this vaccine, or we should be doing it now. So that I am concerned that maybe there are multiple mRNAs in this vaccine and not just something for corona. You know, we should be sequencing the mRNA, because if it was influenza as well or other viruses, we would be priming these people to the natural viruses that are circulating. So there needs to urgently be quality control random for doctors to be required to give one in 100 to a repository. And someone like me could forensically, you know, analyze what's in these vaccine vials, so that when the elderly start dying, we will know, you know, we should be knowing now what's in them. So it's absolutely a dangerous gene therapy. Should not be given to the elderly.
Mm-hmm. I'm going to try. I'll try and explain this in German. And you interrupt me when I make a mistake. Also, was Dolores Cahill hier sagt, ist, dass diese besonderen Impfstoffe, wobei streitig ist, ob es Impfstoffe sind oder ob man sie nicht
kein
als...
Impfstoff.
Ist kein Impfstoff, ne? Gene Therapy. Gene Therapy. Also ist doch genetische Therapie aus Ihrer Sicht in erster Linie, dass das bei den Älteren, die mehrere Vorerkrankungen haben, ohne weiteres sehr schnell tödlich sein kann. Das wäre dann der anaphylaktische Schock, Dolores. Ist das korrekt?
Nein, wir sind zuerst am Anfang. Eine Person in 40 wird mit Anaphylaxis oder Allergie. Ja, eine Person, auch mit denen, die älter sind. Der nächste Vaccine, weil sie denn eine Allergie irgendwie, ne? Man hat jetzt eine Autoimmunkrankheit gegen diesen Protein. Mhm. Denn der zweite, das könnte auch im Februar 21 sein. Mhm. Aber okay, und dann wird eins aussehen, weil sie diese chronische Immunkrankheit jetzt haben gegen SARS-CoV-2 oder diesen mRNA, ja, werden dann mit Anaphylaxis und Allergie sehr krank sein oder sterben. Mhm. Ja, aber der, you know, 100% oder 80% werden sterben, wenn diesen Viren...
Wenn sie auf das wilde Virus treffen. Okay.
Genau. Okay, und man weiß nicht wann. Und deswegen habe ich das in Mai 22 gesagt, ja? Weil wir wissen nicht, wann diese nächsten Viren kommen.
Ja.
Es könnte März 21 sein oder es könnte in 14 Monaten sein, ja? Und man wird nicht die Verbindung... Und deswegen habe ich gesagt, sie sterben, weil ihr Gewebe nicht mehr funktioniert. Ja, Organ Failure heißt das auf Englisch.
Ja, also das, was hier passiert ist, dass eine Autoimmunreaktion ausgelöst wird durch diese mRNA-Geschichte. Ich sage jetzt wieder nicht Impfstoffe. Und zwar läuft das so, dass im Körper selbst plötzlich der Impfstoff produziert wird, wenn dann der Patient irgendwann auf das, wir würden sagen, wilde Virus trifft, dann wehrt sich das Immunsystem gegen das wilde Virus, erkennt aber auch, dass gleichzeitig im eigenen Körper dasselbe produziert wird und attackiert den Körper und zerstört eins der Organe nach dem nächsten. Deswegen.
Genau, und diese mRNA, das macht den Protein im in den Zellen, ja, es macht diesen Virenprotein und natürlich, das ist, das wird nie natürlich passieren, ja. So plötzlich ist man ein gene-modified Organism und das hat, die haben in der Woche am 17. Juli 2020 das gemacht, you know, gesagt in der EU, dass man dürfte diese mRNA Clinical Trials organisieren. Ja? Mhm. Und dann ich habe gedacht, das kann nicht sein, weil die Leute würden dann genetically modified organisms. Mhm. Und am 17. Juli 22, ich habe geguckt an der EU Regulations, ja, und die haben gesagt, okay, die gelten nicht mehr, ja, am 17. Juli 22, ja, haben die EU gesagt, weil sobald man mRNA in einer Person injiziert, ja, dann wird diese Person ein genetically modified organism. Mhm. Und ich habe eine Lizenz für genetically modified organisms, und wenn man ein GMO isst, man darf nicht reisen, ne, ohne eine Lizenz von der Regierung. Ja? Man ist nicht mehr ein Mensch.
The thing then, is,
so I'm saying in English, yeah? And when they announced these trials, right? Because there has never been a clinical trial. There's never been an mRNA vaccine licensed before September 2020 because of the deaths in the animal studies. Mm-hmm. So when they announced in the EU that people could do or companies could do the mRNA studies on the 17th of July 2020, I thought that can't be right, because this is a treatment, you know, a gene therapy, gene modifying therapy, not a vaccine. So when I looked at the EU regulations, indeed on the 17th of July 2020, the EU relaxed all of the conditions for genetically modified regulations within the EU, because the people on the trial and everybody injected are now legally a genetically modified organism. And that is because the mRNA from the virus is in your body. We don't know, it's not yet known if that mRNA integrates into the genes, you know, the chromosomes, mm-hmm. but it must do. That's why it causes so much death. So that's why we need the biorepository to see what the mRNA is. If they have integration-like sequences in this mRNA, it will go into your chromosome. You will express it for the rest of your life. Potentially, it can go into your reproductive organs so that your children will be genetically modified organisms. You express the viral protein, you know, and you're human. That is the definition of a genetically modified organism. You have the DNA, RNA from another organism. And once you're a genetically modified organism, which everyone who's vaccinated with this now is, not a person as such in their world, then you have to have a license to move. You know, if you're moving genetically modified organisms, and therefore on the 17th of July 2020, there was an announcement in the EU that they were relaxing all of the genetically modified restrictions, regulations, right?
Now we have this very absurd situation that many people in this world, including here in Germany, and I know in California in particular, who absolutely despise GMO food, let themselves become GMO people, right?
It's shocking, yeah. And of course, we don't know what it does, because potentially you could get into your microbiome as well, you mm-hmm. know? And the other thing is, I'm not convinced that it's just one mRNA gene, right? We don't know what they're doing. Mm-hmm. So a bit like sequencing the PCRs, we need to sequence the what is the genetic material in those vials.
Yeah.
Because I have heard whistleblowers, but I haven't got it verified, but from a number of sources have told me it could be multiple types of mRNA, so you could be primed against HIV, right? Mm-hmm. Because we know in Australia there was a clinical trial cancelled because all of the participants were positive for HIV. Mm-hmm. Yeah, so that's why I've been saying we urgently need a biorepository. There needs, well, first of all, I'm saying all of these mRNA vaccines should not be, they should be stopped immediately because of the adverse events. But we need to do, because this is forensic evidence for, you know, if there are other viruses causing deaths in the future that may be more than what we historically had, you know, if it was Ebola, if it was HIV, you know, it could be anything that they could be primed against, that we need to track the what's been injected now to determine whether there were other mRNAs in these vaccine vials, as well as potentially the spike protein of SARS-CoV-2.
Ja, also Professor Cahill sagt, nachverfolgen zu können, was eigentlich passiert mit den Menschen, die irgendwann diese entweder sofort oder irgendwann später, wenn sie auf das wilde Virus treffen, diese Adverse Reactions haben, sollten wir die ja, wie würden wir sagen, die Vials, die Impfproben in einem Repository, also den Inhalt dessen, was hier in den Körper injiziert wird, sollten wir in einem Repository sammeln, damit wir später darauf zurückgreifen können. Sequenzieren sollten wir es, um es identifizieren zu können und damit wir dann feststellen können, anhand Obduktionen von denjenigen, die gestorben sind, und vergleichen mit dem, was da in den identifizierten, so sage ich es mal laienhaft, Proben ist, damit wir feststellen können, ist es tatsächlich kausal gewesen? Auf den ersten Blick, prima facie, it is of course caused by the vaccination, but we want to know it. And if wenn wir genau feststellen wollen, ist es das, dann brauchen wir diese Repositories, also dann brauchen wir diese Sammelstellen, wo die Proben auch für die Zukunft, für die nächsten paar Jahre gesammelt werden, damit man darauf zurückgreifen kann.
Ja, und wir können die auch sofort sequenzieren natürlich. Ne?
Ah, ja. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir überhaupt wissen, was ist denn da drin. Ist da wirklich nur dieses S-Protein, was immer da jetzt drin sein soll, drin? Weil in dem Zusammenhang, so I would like to know, like, because it's interesting that we get more and more reports about people testing positive for Corona after the vaccination. And it's like in nursing homes where there was no one that, you know, that for a very long time no one has tested positive. And so people are already saying, oh, it's the, you know, the vaccination team that brought the coronavirus into the house. But I really doubt it, because it's like right there, basically the next day they test positive. And then we get more and more reports that they really fall ill. But like in the sense, which is also really strange, because they don't have any corona symptoms in the sense of a cough or like any, you know, like these respiratory disease symptoms, but rather, for instance, they get very low on oxygen, as if like the lungs were clogged or something like that. You know, it's very strange. And I don't know, but like straight away, not like after like the normal process of like maybe like 2 weeks or something. And the day before they were playing the piano or like we're doing whatever.
So we need to have we need to legally get access to these vials now. Someone like me could easily, you know, there is a network of forensic labs. We are all connected. Some of them are like in Italy and, you know, Switzerland, all around the world. We can analyze these vials now. And it's, I would be very concerned that there is something in these vials that is making all over the world, everyone is corona positive directly afterwards. Whereas if it was a virus, it would be around 11 days afterwards that you would need, and it would take you 3 or 4 days to have the symptoms, you know? Mm. And also we have had reports that in the buffers for the PCR in some batches, they are already have contaminants of SARS-CoV-2 DNA in them, you know? So that even if you did the PCR, that they would be positive in some batches. To increase the numbers, you know, false positives, but in the batches. So that's why we are trying to now sequence the PCRs from, you know, all positive samples for some a section of positive samples, but we'll be sequencing the buffers as well. Mm-hmm. You know, they're artificially making these numbers positive in some batches. I would also like to say it is a biological impossibility that SARS-CoV-2 can be causing illness now in January 2021. That virus is gone. The world has developed immunity. The virus has mutated so much it doesn't cause disease. It's called endemic. And that is not the causative agent. And there was a study in October 2020 that sequenced 15,000 PCR positives. And they were all influenza A and influenza B. This was reported and not published. And that's why we want to sequence it as well. The positive sequence is legally evidence that if people are being kept in their homes, are not allowed to work or go to school, that if the tests are not SARS-CoV-2 and influenza, the doctors have to report them and treat them accordingly, and the entire legislation for the whole lockdown is null and void, because that is against a coronavirus. If it's influenza virus, adenovirus, rhinovirus, the doctors have to report it as the virus it is and treat the patients. Otherwise, the doctors can be struck off and sued. But they should be sequencing. The doctors should be sequencing the PCR test. You would never just say a positive or negative. If they want to do a diagnosis, they have to sequence. And whoever is manufacturing the test should be sequencing them. They are selling something they're saying is against SARS-CoV-2. they have a duty of care if they're taking taxpayers' money in Germany or anywhere.
Professor Cahill sagt, dass es unbedingt wichtig ist, dass die erstens das, was in den Impfstoffen, wo in den Vials drin ist, dass das sequenziert wird, um festzustellen, was es genau ist. Aber genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger, ist die Sequenzierung der Ergebnisse der PCR-Tests. Denn was that a study in the United States that we were just referring to with, what was it, 1,500 or even more?
1,500 sequences. Now, it wasn't published. You know, it wasn't published in the so-called peer-reviewed paper, but they... professor sent the results to the CDC and everywhere, and all of them were either influenza A or influenza B.
Okay.
Every single one. No SARS-CoV-2. And they were Corona PCR positive tests.
Okay, also ganz wichtig, es hatte uns übrigens Dr. Lee auch schon gesagt, Hansing Lee, I think he mentioned that in one of the Zooms that we were on with the Kennedy team of lawyers. Also ganz wichtig, dass man feststellt, was bedeutet denn der PCR-Positivtest? Wir haben ja hier auch unter anderem dadurch, dass wir Dolores Cahill, aber auch Ulrike Kämmerer, Herrn Capel, Mike Yeadon gehört haben, haben festgestellt, dass ein Positivtest entgegen den Behauptungen von Herrn Drosten keinerlei Rückschlüsse auf eine Infektion zulässt. Das hat auch Carrie Mullis immer wieder gesagt. Sagt der Mann, der den PCR-Test erfunden hat und dafür einen Nobelpreis bekommen hat. Und jetzt gibt es in den USA eine nicht offizielle Studie, aber eine Feststellung von Medizinern, die die PCR-Testergebnisse sequenziert haben. 1500 positiv getestete und da stellte sich raus, das hatte nichts mit SARS-CoV-2 zu tun, sondern das war Influenza A und Influenza B, also eine ganz normale Grippe. Genau das, was auch das CDC immer gesagt hat, sie haben die von Anfang an zugestanden, ich habe die Stelle auch irgendwann mal hier vorgelesen, ein positiver PCR-Test schließt nicht aus, dass ein ganz anderer Erreger, ein other pathogen, ein ganz anderer Erreger für die Erkrankung, wenn es denn eine gibt, wenn also jemand Symptome hat, für die Erkrankung zuständig ist. Und das ist genau das, Dolores, was da festgestellt wurde, dass die alle, die waren zwar alle positiv getestet, aber es war nicht SARS-CoV-2, sondern das Sequenzieren hat ergeben, es war Grippe, Influenza A und B.
Ja, dieses Jahr, ne? Weil... Wir haben vergessen, dass wir Immunsystem haben.
Ja.
Und jedes Jahr kommt unterschiedliche Viren. Mm. Und you know, nach ein oder zwei Wochen wird unser Immunsystem uns schützen. Na? Wir werden immun und dann wir machen weiter im Leben. Na? Mm. Und jedes Jahr kommt unterschiedliche Viren. Und was wir jetzt diskutieren, ist das Coronavirus von you know, vor anderthalb Jahren. Wir sind alle immun. Wie immer. Ne? Mm. Es ist total Blödsinn jetzt, was passiert. Ja? Total Blödsinn. Wir sind alle immun. Wir haben ein Immunsystem. Die Viren würden sich so schnell mutieren, dass sie machen, die verursachen keine Krankheit. Ja? Mm. Nach ein paar Wochen in jedes Land, jedes Region. Und Coronavirus sind seasonal. Ne? Mm. Es gibt Viren, die das ganze Jahr lang Krankheiten verursachen, aber Coronavirus ist keiner. Ne? Die würden nur in Deutschland, Irland Leute krank machen, jedes Jahr unterschiedliche Coronaviren zwischen Dezember und April. Mhm. Nach April können sie keine Krankheit verursachen, weil die mutieren so schnell, ja, in jedes Leute, wenn sie die Welt, you know, durch die Welt gehen, dass dann nach April, weil es wird warmer, es gibt mehr Sonnenschein, mhm. Und die mutieren. Mhm. Und nach April in der Northern Hemisphere würden sie keine Krankheiten verursachen. Und deswegen, meiner Meinung nach, haben sie diese PCR-Tests immer weggeworfen. Und eigentlich in Krankenhäusern sollen sie die Proben normalerweise lagern für 70 Jahre, ne? Mhm. Bis 90 oder 100 Jahre. Auch die Gewebeproben. Aber für diese Coronavirus haben sie alle die Körper, you know, die waren nicht gelagert, ja? Mhm. Und die haben alle Proben weggeworfen sofort, was nicht normal ist. Und ich denke, die haben das gemacht, weil sie wussten, dass wir können überprüfen, ob es wirklich, we say, nach Mai 22 SARS-CoV-2 war. Mm. Ja? Deswegen haben sie auch keine Autopsien durchgeführt. Ja? Yeah. Und im März 22 in der UK Public Health haben gesagt, dass Coronavirus war nicht diese hochinfectious Viren. Deswegen dürfen sie, weltweit dürfen wir Autopsien durchführen.
Wahnsinn. Ich finde ganz wichtig nochmal den
Rainer, auf deinem Telegram habe ich jetzt diesen amerikanischen Study dir geschickt gerade auf dein Telegram.
Ich wollte noch sagen, Frau Kalil hat auch noch gerade gesagt, und das ist auch nochmal eine wichtige Information jetzt für die Zuschauer, dass wir tatsächlich, wenn die Leute jetzt wirklich danach positiv wären, weil sie Corona haben, dann müssten sozusagen die negativen Veränderungen, also wenn es jetzt nicht impfbezogen wäre, müssten eigentlich so vielleicht müsste das dann nach ungefähr 10 Tagen oder sowas, müsste auch eine Symptomatik sich ergeben, wenn ich das richtig verstanden hatte, und nicht eben quasi sofort. Also die Leute kriegen ja direkt am Tag, teilweise nach der Impfung, kriegen die eine adverse Reaktion. Und das ist eben nicht, wenn man Corona an dem Tag plötzlich Corona positiv festgestellt wird, dann hat man eben normalerweise nicht diesen ganz atypischen, mit Corona bislang gar nichts zu tun hatte, eben zum Beispiel so ein Sauerstoffabfall im Blut, und dann eben wird, dass die Leute ganz schlaff werden, irgendwie nichts mehr essen wollen und dann irgendwie aus anderen Gründen plötzlich sich ganz arg verschlechtern. Das ist eben gar nicht der normale Verlauf, und das wäre total wichtig, dass die Zuschauer jetzt eben, wenn solche Fälle bekannt werden oder man in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, dass man eben auch darauf achtet und eben sich nicht dieser Illusion hingibt, sozusagen, dass das eine typische Corona-Geschichte oder irgendeine rätselhafte neue Corona-Variante wahrscheinlich ist, sondern eben doch durchaus was mit der Impfung zu tun hat.
Also wir sammeln das ja auch bei uns.
Wir haben ja Impfschaden als corona-ausschuss.de eingerichtet, haben da auch schon sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, also auch mit Schilderungen von Individualschicksalen. Wir stellen das gerade alles zusammen und haben wahrscheinlich jetzt, also vielleicht schon heute, aber übers Wochenende auf jeden Fall Zahlen, wo wir dann auch sagen können, was ist da denn tatsächlich los. Und also die 10 Todesfälle oder was, ich weiß nicht, jetzt untersuchen Sie 50 oder so beim, sagen wir mal, schwere Nebenwirkungen beim Paul-Ehrlich-Institut. Aber da gucken wir auf ganz andere Zahlen.
Ja, das sind wesentlich mehr Zahlen. Und wir machen das hier in Deutschland. Wahrscheinlich gibt es neben uns auch noch andere. Eigentlich müsste das Paul-Ehrlich-Institut das auch machen. Wir wissen nicht, ob sie es tun. Aber in den USA macht das das CHD und Dell Bigtree macht das mit seinem ICANN. Ja. Also wir arbeiten da zusammen, damit wir dann möglichst, wir versuchen es auch mit den Australiern noch zu machen, damit wir dann möglichst umfangreiche Ergebnisse haben, die dann auch international repräsentativ sind.
Ich habe zwei kurze Punkte. Darf ich das? Zwei kurze Punkte?
Sure.
And then I'll say them in English. Yeah. I think why there may be more deaths from the gene therapy is that the viral interference could work both ways. That if the elderly actually came across coronaviruses, which they do, that the vaccine could cause viral interference, and that's why there's so many more people dying from the first vaccination, you know? Because the reason why there was so many deaths in Bergamo, which I said in May 2020, and that people should have said, why were there not so many deaths between Wuhan and Italy, right? That was the question that should have been asked.
Yeah.
And why were there not deaths? And it was because the viral interference, which sets up this autoimmune disease, can be triggered by the natural virus and then made worse by the mRNA. Mm-hmm. Or you get the mRNA and then you're made worse. It's called antibody-dependent enhancement. You enhance the illness and death, right? The enhancement is you're enhancing the adverse events, yeah? But you could have it that you have the coronavirus, and then the first dose of the mRNA, you're enhancing the disease, and then you have another dose, which is ridiculous, and then you see it again, right? You're five times priming. But the other way could be that the elderly got the virus in 2020, and they are being enhanced. And this is not why they're positive, but why they're getting sick by the mRNA, you know? And then they have a second one, which they shouldn't have, which is going to cause them huge illness, and then they'll come across the virus again. You know, so we have a series of four times priming the immune. And why so many people died in Bergamo was that they had got the flu vaccine with the dog tissue, which had coronavirus, in October 2019, 185,000 doses. They also had the pneumonococcus and meningitis, the elderly in that region, in December 2019. And then they got the coronavirus. So they were primed. So it's the same thing why we should have our access to the... So there was the Greg Wolf paper that said that the kidney tissue in that influenza vaccine was causing viral interference. He said that in his study of American soldiers, Greg Wolf. I mentioned it in my Del Bigtree interview in the May 2020 and in the first interview, so that they were viral priming, and that's why so many healthy soldiers had such adverse events. But it could be the way the vaccine industry, unfortunately, what they're doing is they're setting people up for viral priming. So in Bergamo, they had three ones, and that's why there was so many deaths. So the second point I want to make is what's required worldwide is an autopsy service, because in an autopsy, if you die from a viral infection, you will have inflammation in your mouth, you know, your throat and the top of your lungs, especially if you're elderly, you know, because you will die. But if you have a death caused by viral interference from the corona mRNA vaccine or from coronaviruses in dog tissue in influenza vaccines, all of the lungs will be equally inflamed because you've set up an autoimmune disease that then attacks the lungs all over, so that you will have inflammation. So you can distinguish viral interference from a natural, you know, COVID-19 viral death. But the second reason why we need the autopsies is that the elderly and people will die from this organ failure. And then autopsy will distinguish organ failure from the viral interference from the flu or mRNA vaccine from a natural viral infection. So they are calling these deaths COVID-19 as if it's from a virus, but just from the autopsy. And that's why they are not doing autopsies, because what they are calling COVID-19, the symptoms and the cause, you know, the symptoms in the autopsies would change. I would say maybe March, April, you have genuine viral deaths, cause deaths, March, April, 2020. Then you're talking, I don't know what they were calling COVID-19. And then you have potentially viral interference from the vaccine. And then you have next March this year or 2022, you have organ failure. And so what's needed to uncover all this is an autopsy service in the world, so that independent pathologists can go and, when the elderly start dying, do real autopsies and show that these elderly are dying by organ failure. So that's another way to provide evidence and to hold, because if the doctors are writing COVID-19 where the patients are dying from organ failure, that is, you know, entirely wrong and unlawful and incorrect. And the last thing I suppose that's important is you can treat this sepsis right from the elderly and prevent them from dying from high dose vitamin C and intravenous vitamin C. And obviously you could have prevented all the corona deaths by telling people back in January 2020, all over Germany, they could have had vitamin DC and zinc, hydroxychloroquine and zinc could have been made available, and or ivermectin. And not one person needs to die of coronavirus. It's an entirely preventable disease.
Well, we have another problem, which we just found out about. We had heard rumors about this, but now we have clear and convincing evidence. And it's the same all over the world. There are a lot of financial incentives for doctors and medical institutions to simply fake the death certificates. And instead of writing that the person died of a stroke or something, they're being paid extra money to write down that they died of COVID-19. Even though, and some of the undertakers who were interviewed by different camera teams, even they told them, the investigators told them that they were offered money to change what was in the death certificates, to change it from, in one case, a traffic accident to COVID-19. So most of the numbers...
So are you all right, or if you know know, since May 2020, tens, almost hundreds of families, I asked them to contact me. Mm-hmm. And with a group of about six people, we've been writing to the coroners and the doctors mm-hmm. and copying the letters to the head of police. And we have got the full deaths down from what the media were reporting as 1,700 in Ireland to 92 deaths from COVID-19 between October 2019 and the 2nd of September 2020. The official figures, even though they are falsely reporting, by writing to the doctors and informing them and the coroners that if they misreport one death, for a coroner, it's a crime of 5 years, and mm-hmm. for the doctor, it's a crime. But the doctors have changed the death certificates in Ireland, not from COVID-19, is that an individual person under medical negligence can sue the doctor's insurance because in many cases they were treating for terminal cancer mm-hmm. and then put COVID-19 on the death cert. And so that is like a medical negligence case either way, and the doctors can be sued, which we have done. So there are more than 23 families that I'm involved with, mainly in Northern Ireland, because the doctors are actually caught. They were treating for, terminal cancer, Alzheimer's, not anything for a viral interference, and put only COVID-19 on the death certs, which for a doctor is a striking off offense for medical negligence, that if it was a virus, they should have treated it. Why were they treating for terminal cancer? Mm-hmm. So that's, we've managed to get the death certs down. And in Ireland, you don't have to go to the courts. You don't have to go to the police, the same as the UK. It's medical negligence. The family can go directly to the doctor, and we don't want to be suing doctors. But if they are doing unlawful misrepresentation, it's a crime mm-hmm. of 5 years in prison to falsify a death cert for the doctors, and it's medical negligence claim. And we are, suing them so that their insurance will then be higher, right? So that mm-hmm. and that they cannot actually be a doctor mm-hmm. without insurance, so that the balance is now against them. Making false certificates. But it's also, the police, we've reported them to the police. The police have to investigate false reporting of a death cert. And people have, taken the PCR and shown they clearly had terminal cancer, heart attack. In some cases, they were never in hospital, had no test, and only, were Alzheimer's, elderly patients, and put COVID-19. So it's very serious. And I think, unfortunately, the real issue is that whatever the agenda is actually undermining professions, right? Undermining doctors, coroners, the police, mm-hmm. the state pathology, the reporting of death, which for a society is very dangerous. If doctors get in the habit of false reporting deaths, then you can cover up murder in society and deaths in the hospitals. And so we have
that's precisely what we're talking about. That is precisely what we're talking about. But what is the number? What was the official number which you brought down to actual 92 COVID deaths?
Around 1,700 at that time. Mm. Yes, 1,700. Mm. It turns out as well, because we started this in, May, they brought down the number of deaths, I think, from January to the end of March mm-hmm. was around 167. Mm-hmm. And then when we started our work, we brought that down to zero, mm-hmm. Zero from. So the first death in Ireland from COVID-19 was the 5th of April, 2020. Mm-hmm. But the lockdown for us was started the 12th of March. But there was actually no increase in deaths. And so our prime minister at the time was a doctor. All of the numbers of people in hospital, in intensive care units was known. So there was zero deaths, right? No increase at all. So there was absolutely legally in Ireland no requirement to lock down the country, because you have the death figures every day. There was nobody dying, mm-hmm. From COVID-19. So that puts it into the beauty of constitutional law under our legal system. It's called malfeasance, which you know better, right? From natural law, rule of law, mm-hmm. Constitutional law. So a prime minister or a minister or any doctor or coroner, which we've been writing, it's a crime of malfeasance in public office, if you do something that you know was incorrect, and individual people can sue the prime minister, which I am now trying to organize for bringing in policy measures that they should have known that mm-hmm. it's a crime. We don't require the courts or the police. And I am now launching that individual business owners can sue, individual prime ministers. And that's why the doctors and coroners change the numbers, because individuals can hold them to account personally without going through a court or police. So Ireland and England legally are actually some of the places to that can overturn the lockdown. And the crime of malfeasance as well, even in 5 or 10 years' time, individual families that get, you know, wrong things, or like our prime minister was a doctor, he didn't make the treatments available. He personally can be sued by individual business holders or families for his whole life. Mm-hmm. Yeah. Okay. For the crime of malfeasance, which is per case up to 10 years in prison, as can all of the doctors in Ireland and England and all of the coroners, all of the pathologists. It's a crime. If it's a suspicious death and the families have reported it with me, if the coroner doesn't do an autopsy, the state pathologist doesn't investigate it, the police, for each one of them individually under malfeasance, they can be charged by the families for malfeasance. Yeah. And you don't have to go to court.
I think it is really important, that is our position as well, to go after the people who are responsible personally, not go after the institutions, but go after the people. Let me just translate it, because this is a lot.
This last thing is, the doctors are making money from the PCR tests as well, right? Yeah. The doctors are making money. Therefore, they're not just bystanders. You know, they are financially benefiting, which is even worse from the false misreporting of diagnosis.
Ja, das muss man da natürlich dazu sagen. Also Professor Cahill hat versucht, den Meldungen, den offiziellen Meldungen nachzugehen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt 1700 Covid-Tote existierten. Sie ist dann mit einer neuen Organisation losgegangen, hat sich um die Hinterbliebenen gekümmert, und dabei stellte sich raus, dass es maximal 70 Covid-Tote
92.
gab. 92 gab. Und bei der Gelegenheit stellte sich dann raus, was inzwischen bekannt ist, es ist weltweit, ist das dasselbe. Natürlich sind die Mediziner, die hier die Totenscheine ausstellen, aber auch die anderen Mediziner, die eigentlich eine Autopsie durchführen müssten, alle persönlich verantwortlich. Man kann sie in England, in Great Britain, all over Great Britain, right? It's the same regulation that you have
in Ireland
as well. Ja, also man kann die alle persönlich verantwortlich machen und dann auch zu Schadensersatz verurteilen. Zumal die Mediziner zumindest, die hier die Patienten behandelt haben, sie hat eben Beispiele genannt von jemandem, der an Krebs im Endstadium litt, auch da wurde das Death Certificate gefälscht und dann hieß es plötzlich Covid. Die Leute verdienen natürlich auch damit, sie verdienen vorher schon an den PCR-Tests, sodass man ohne weiteres feststellen kann, dass hier auch ein Financial Incentive bestanden hat, in die falsche Richtung die Totenscheine auszustellen. Vorher hat Professor Cahill noch darauf hingewiesen, dass es unbedingt erforderlich ist, möglichst viele Autopsien durchzuführen. Das ist ja auch etwas, was hier in Deutschland und weltweit verhindert wurde. Hier in Deutschland hat das RKI erstaunlicherweise den Ärzten geraten, keine Autopsien durchzuführen, als dann doch welche durchgeführt wurden. Professor Püschel in Hamburg vom UKE hat es getan, kurz bevor er jetzt emeritiert ist. Und er hat festgestellt, dass so gut wie gar keiner an Covid gestorben ist, sondern alle Leute erstens ihre mittlere Lebenserwartung längst überschritten hatten und zweitens unter einigen Comorbidities, also schweren Vorerkrankungen, gelitten haben. Ganz wichtig, dass man also da reinguckt und mithilfe der Obduktion die wahre Todesursache gerade jetzt feststellt. Denn Professor Cahill hat auch nochmal auf die Ereignisse in Bergamo hingewiesen. Die Menschen, die dort in den Altersheimen gestorben sind, die sind ja nicht nur deshalb gestorben, weil man ihnen ernsthafte Grippeerkrankte oder Covid-19-Erkrankte, man weiß es ja nicht, was es wirklich war, aus den Krankenhäusern rübergeschoben hat, sondern sie sind auch deshalb gestorben, das haben wir hier auch von den italienischen Kollegen und Medizinern gehört, weil sie vorher gegen Pneumokokken und Meningitis geimpft worden waren, auch gegen Grippe geimpft worden waren. Das verschärft in dem Moment, wo man dann auf die auf den wirklichen Virus trifft. Es verschärft die Wirkung und gerade bei älteren Menschen, die ohnehin ein geschwächtes, nicht notwendigerweise, aber viele haben ein geschwächtes Immunsystem haben, ist das tödlich. Und genau das ist da passiert. Wie wir inzwischen wissen, wahrscheinlich absichtlich passiert. Wir haben ja, das Interview ist immer noch nicht oben, aber wir werden es wohl machen. Wir haben ja ein Interview mit einem italienischen ehemaligen Anti-Mafia-Staatsanwalt und jetzt hohem Richter geführt, Dr. Giordani, der natürlich immer noch gut verdrahtet ist mit den Kollegen von den Anti-Mafia-Staatsanwälten. Ich glaube, die Kollegin Dr. Holzeisen wird gleich da sein, die kann uns da noch mehr zu erzählen. Und der hat die Ermittlungen, die immer noch laufen und jetzt erst recht laufen, haben festgestellt, dass tatsächlich in Italien die WHO, die da jetzt ihren faktischen Sitz hat, so sagt es Dr. Giordani, dass tatsächlich die WHO dafür gesorgt hat, dass einer ihrer Leute in eine Top-Position im Gesundheitswesen kam, damit er verhindert, dass im Falle einer Pandemie Italien vorbereitet ist. So dass man sagen kann, oh guck mal, hier die Deutschen haben alles richtig gemacht und guck mal, wenn man es nicht richtig macht, dann gibt es viele Tote wie in Italien. Tatsächlich ist, dass er die Zahlen sogar gefälscht hat. In dem Pandemieplan, wo man alle paar Jahre eine Pandemie üben muss, hat er aus 2016, was aussah, als sei vor kurzem eine Pandemieübung gelaufen, 2006 gemacht. Die waren tatsächlich unvorbereitet auf das, was da, was immer es war, über sie hereinbrach.
Also ich möchte noch eine Sache anmerken. Sehr wichtig ist auch noch mal der Hinweis, dass die also da in Irland, aber auch das ist sicher eine Sache, die auch bei uns eine Rolle spielen kann, dass man eben auch wegen Kunstfehler, ärztlichen Kunstfehler natürlich auch die, also auch Angehörige, Hinterbliebene jetzt in der Angelegenheit, die einen Patienten oder einen Angehörigen verloren haben, wegen anderen Dingen und es steht möglicherweise Corona auf dem Totenschein, dann ist es ja ganz klar, dass zum Beispiel, wenn der Patient dann vielleicht auch zutreffend an Krebs, wegen Krebs behandelt worden ist und auf dem Totenschein stand aber Corona und in der Patientenakte findet sich keine Behandlung wegen Corona, dann haben wir es hier mit kunstfehlerhaften Konstellationen zu tun. Und ich möchte deshalb eine Bitte an die IT, wir richten ein totenschein@corona-ausschuss.de und da möchte ich bitten, wer da betroffen ist oder Zweifel daran hat, dass seine Angehörigen tatsächlich an Corona verstorben sind, gerade jetzt in der Angelegenheit, wo die im Krankenhaus oder jetzt in den Heimen eben plötzlich Corona positiv getestet worden sind, dann aber vielleicht an anderen Symptomen verstorben sind und dass sie uns diesen Totenschein gegebenenfalls zukommen lassen, dass sie den anfordern, uns zukommen lassen und auch idealerweise Patientenakten anfordern, sodass wir gucken können, was da tatsächlich passiert ist.
Was machen wir hier? Ich würde gerne mein Screen kurz sharen. Ne? Ja. Ich habe ein Paper, nur ganz schnell. Und ich kann es auch jetzt lesen. Das habe ich für in meinen Interviews in Mai 22. Es heißt, Immunization with SARS Coronavirus Vaccine leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. So, ich mache Screen Sharing, wenn es geht. Ja. Yeah. Hier ist es. Nur das ist von 2012. Just a second. Weiß nicht, ob das lesbar ist.
Ja, es ist lesbar. Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus.
Mm-hmm. Oh, das ist von 2012, ne?
Mm-hmm.
That's from 2012. So, you know, I think someone mentioned there about the clotting in the blood.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Yeah.
Yeah, and here is the pathology is immunization with the vaccine leads to a pulmonary immunopathology with the virus, right, where they ended up having clots in the blood, in the mice. It was a Th2 type immunopathology.
Mm-hmm.
Yeah, this is exactly the pathology that was seen, this immunopathology clotting that was seen in Bergamo in Italy and has been seen since, which autopsies would show.
And that's because of the prior vaccinations.
So I think what I was trying to explain, I don't explain it very well, but that you can have the virus first, you know, naturally, and then you can have a vaccine, and you get this kind of immunopathology and viral priming, you know, antibody dependent.
Uh-huh.
So it can be the natural virus first, followed by a vaccine.
Mm-hmm.
Or it can be a vaccine first, followed by the virus, you know?
So but actually people
clotting of the in the lungs, which is what we see, yeah. Which people have been all over the world going, oh my God, this is a different pathology. What's going on? Yeah. But this is actually what we've seen. This is in 2012 when they were trying to make a coronavirus vaccine to the first SARS from 2002-03. And the mice were fine after the vaccine. But then when they came, were exposed to the SARS virus months later, then they had this clotting immunopathology of the lungs.
Okay, das machen wir schnell, weil Professor Schwab hier noch in der Leitung schon lange wartet. Er muss aber gleich in die Vorlesung, Dolores, deswegen...
Macht nichts, ja. Ich bin dann fertig.
Okay.
I'm finished, if you want, yeah. I just wanted you to know that this immunopathology is not the second wave. It's not something different. It's well known.
Okay.
And can you send this to us, the article?
Yeah.
Okay, also was das bedeutet ist, es geht in beide Richtungen. Man kann entweder erst das Virus haben und dann geimpft werden, dann verschärft das die Wirkung oder umgedreht, man wird erst geimpft und kommt dann auf das Virus. Und wir sprechen ja noch nicht mal von mRNA, das ist das, was wir vorher gesprochen haben, sondern das, was in Bergamo passiert ist, da hat offensichtlich die vorangegangene Impfung die Wirkung des tatsächlichen Virus, als das dann kam, ins Tödliche verschärft. So jetzt müssen.
But these animals, you know, the vaccine was mRNA in this 2012 study, right?
Oh, okay, ja, ja.
It was mRNA. It sets up the immune dysregulation, and yeah. Then you see the virus, or you can have the virus and the mRNA that the people are being injected to now. Will set up this. So this immune pathology and clotting in the lungs is all part of the immune reaction to this viral priming.
Also das ist eine Studie eine Feststellung aus 2012. Da wurde tatsächlich mit mRNA gearbeitet und da haben wir, die Tiere sind alle tot, oder wie war das?
Die sind entweder 50% tot oder alle tot. Es gibt unterschiedliche in Studien, ja.
Okay.
Und deswegen konnte ich das sagen in Mai 2020, ja?
Verstehe. Darum wusstest du, dass die mRNA genau diese Wirkung hat.
Ja, das habe ich in meinen Interviews in Mai 2020.
Ja, das habe ich gesehen, ja. Okay, wir müssen jetzt, Dolores, danke, wir müssen jetzt auch Professor Schwab hören, sonst ist er gleich weg, ne? Okay.
Ist das okay?
Ja. Danke, ne?
Tschüss.
Tschüss.